Dann wirst du angehängt an ein Seil, ein dünnes 8mm Trötchen, und wirst runtergelassen. Und da bist du so weit unter dem Heli, das windet nicht einmal mehr recht. Und dann bist du allein mit dem Rucksack, mit einem Schwerverletzten. Und dann arrangez-vous.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Ich staune manchmal, was die einen Leute für Lebensgeschichten haben. Ich bin Martin Diener und bei mir ist der Rico Rieder. Schnell ein paar Fakten zu ihm. Er ist geheiratet, Vater von 4 erwachsenen Buben, und er ist im Bündnerland zu Hause. Er war zuerst Dachdecker. Dann hat er Doktor studiert und ist heute Hausarzt und Leiter von 6 medizinischen Zentren. Er war x Jahre Regenarzt und zwischendurch war er unter anderem auch noch 2 Jahre in Nepal und hat in einem Spital gearbeitet. Rico, herzlich willkommen.
Ja, danke vielmals.
Lass uns von vorne über dein Leben fliegen, weil Fliegen ist ja wichtig. Du bist viele Jahre als Regadoktor in den Bündner Bergen unterwegs gewesen. Fangen wir aber ganz vorne an. Aufgewachsen im bündnerischen Latsch auf 1600 Meter über Meer. Ein paar Jahre vorher haben sie dort den ersten Heidi-Film gedrillt. Ist deine Kindheit so malerisch gewesen?
Von der Natur her schon. Ich habe eine wunderbare Kindheit erlebt. Wir haben in der Natur gelebt. Wir sind mit den Tieren aufgewachsen und sind zum grossen Teil Selbstversorger gewesen. Wir haben viel müssen arbeiten. Das ist sicher nicht eine bequeme Kindheit gewesen, aber die Natur haben wir sehr intensiv erlebt.
Was man sich ja heute nicht vorstellen kann oder nicht mehr vorstellen kann, kein Wasser, kein Strom im Haus. Wie war das gewesen?
Einfach normal. Einfach, es ist alles normal gewesen, auch kein Telefon. Irgendwann hat es das Telefon im Dorf gehabt. Das ist toll gewesen. Und dann hat man dann angestanden im Dorf und ist dann vielleicht alle 2 Wochen mal eine Viertelstunde das Telefon dürfen nutzen. Ist natürlich auch nicht billig gewesen, darum hat man das nur ausnahmsweise genutzt. Aber es ist einfach normal gewesen. Es hat einem auch nichts gefehlt.
Du hast gesagt, du hast schon als Kind viel müssen arbeiten. Hat dich das auch für den Rest vom Leben prägt irgendwie? Also weißt du, auch eine gewisse Härte?
Sehr, ich glaube schon. Und gewisse Sachen durchstehen, auch wenn es mal, ja, wenn man draussen schafft und es heiss ist oder wenn es kalt ist, auch gewisse Sachen zu überwinden, das hat mich sicher prägt. Und das ist auch etwas, was ich nicht missen möchte. Und ich habe immer wieder gesehen, wie dann nächste Generationen gekommen sind oder vielleicht dort in gewissen städtischen Gebieten auch, wo man gesagt hat, ja, unsere Kinder sollen es besser als wir. Ja, was heisst besser? Also was ich nicht würde und was wir unseren Kindern auch nie, unsere Kinder nie verschont haben vor dem Arbeiten, vor gewissen Druck, vor gewissen Leistungen müssen zu bringen, weil das hat mich geformt und das ist für mich auch nicht unangenehm gewesen.
Mit 18 bist du selbstständiger Dachdecker gewesen. Wie krass ist das denn? Wie ist da dazu gekommen?
Also ich habe im Geschäft, wo mein Papa auch geschafft hat, habe ich geschafft und natürlich dort einen Haufen gelernt einiges. Und dann habe ich mit 18 bin ich dann ausgezogen von daheim und habe gemerkt, ich muss irgendwie noch für mein Einkommen schauen. Und als Angestellter Dachdecker, das ist gut gewesen, aber ich habe gemerkt, ich muss auch noch zwischendurch während dem Lernen, während der Schulzeit auch noch meine Möglichkeit haben, zu arbeiten. Und dann habe ich so ein Spezialgebiet entdeckt. Und das sind rostige Blechdächer. Im Graubünden gibt es viele rostige Blechdächer. Und wie man die behandelt, wie man die malt, wie man die so behandelt, dass es dann auch hebt. Das haben nicht alle können. Und das haben, die Dachdecker sind nicht gerne auf, sie haben nicht gerne mit Farben geschafft und Maler sind nicht gerne aufs Dach. Und das ist genau meine Nische gewesen. Und dann bin ich im ganzen Kanton mit dem Rucksäckchen und Farben und Pinsel rum, Dächer malen und haben da davon gut gelebt. Am Anfang hat das Geschäft überhaupt nicht funktioniert. Ich habe genau berechnet, wie viel dass ich pro Tag zu malen komme. Und dann habe ich einfach den Preis verdoppelt und dann ist das Geschäft gelaufen. Einfach geschaut, dass ich etwa 10% unter den anderen bin. Und dann, wenn man nämlich viel zu billig ist, wird man nicht ernst genommen.
Aber ich muss gleich nochmal mit 18 eine eigene Firma. Wer hat dir denn da geholfen? Wo hast du das Know-how gehabt für Abrechnungen? Was auch immer. Wo hast du das Know-how her?
Ich habe immer ein bisschen gehandelt. Ich habe immer mit Geld so Geld ausgegeben und ich habe zum Beispiel fotografiert und dann habe ich die Vorträge gemacht, wo dann über den Tourismus Leute gekommen sind, die dann Eintrittsbillett gezahlt haben. Ich habe immer seit Kind Kanton immer, habe immer ein bisschen gehandelt. Und das aussichtsloseste Geschäft, das ich mal gemacht habe, das hat wirklich nicht rendiert. Ich habe dann erst hinten auch begriffen, dass es eigentlich gar nicht kann funktionieren. Ich habe Bauern Mist verkauft. Ein Kuhteich zusammengelesen von der Wiese, vertrocknete, und die Bäuerinnen wollen verkaufen und gesagt, das sei gut, um im Garten zu mischen. Nachher haben die Bauern gesagt,
du hast ja das Mist, bei uns geklaut.
Mist haben wir genug.
So gut. Und dann hat der kleine Rico dann auf einmal gefunden, ich werde Doktor. Was ist denn das in der für eine Geschichte?
Ja, in der Tat ist eine komische Geschichte gesehen, und zwar, ich habe gar nicht damit gerechnet, da sind mir verschiedene Missverständnisse gesehen, und am Schluss habe ich die Gymiprüfung gemacht und natürlich gerechnet, ich kann ich durch, aber habe gedacht, ja, geh schon mal in die weite Welt, das ist von Latsch, wo ich gesehen bin, auf Chur, aber das ist weit, weit fort, und die grosse Stadt für mich praktisch unerreichbar, schau schon mal, wie die so sind. Und habe mich gefreut auf die Prüfung, das einmal zu erleben. Gelernt habe ich nicht auf die Prüfung, weil ich gedacht habe, da gehe ich sowieso nicht und besteht, da gehe ich sowieso nicht, wir sind sowieso alle zu dumm. Und am Schluss habe ich bestanden, und dann habe ich zuerst mal angefangen zu denken, was soll es denn eigentlich aus mir werden? Und dann habe ich für mich beschlossen, gut, jetzt probiere ich das einmal. Und dann bin ich 1-2 Jahre am Gymi gesehen, 2 Jahre sind es gesehen, und dann habe ich gemerkt, die Art von Lernen ist nicht mein Lernen, aber grundsätzlich lerne ich gerne. Und dann habe ich beschlossen, dass ich Doktor werde. Nach dem Beschluss habe ich das Gymi an den Nagel gehängt und habe die eidgenössische Matura gemacht. Weil ich gesagt habe, wenn ich Doktor lernen will, muss ich auch lernen können. Und dann kann ich das auch allein. Das muss ich im Studium nachher auch können.
Was hat denn deine Familie zuhause gesagt, wo du mal zuhause am Mittagstisch gesagt hast, ich würde jetzt Doktor?
Ja, das ist noch interessant. Heute sind viele 25-Jährige, sehe ich viele Eltern, die sagen, ja, meine Tochter oder mein Sohn mit 25 hat das, und man macht mir Sorgen. Früher, als ich 16 gesehen bin, hat mich mein Papa als Mann erklärt, jetzt musst du selber wissen, was du machst, ist schon richtig. Und die Antwort von meiner Familie ist immer gesehen, ja, du musst selber wissen, du machst es schon richtig.
Aber
auch es spielt auch keine Rolle, ob du Schuhputzer wirst oder Doktor, spielt keine Rolle. Mach, was du willst, du machst es schon richtig.
Aber haben sie schon gestaunt, dass da jetzt einer Doktor werden
will? Ja, sie haben zuerst eine Sache schon nicht getraut. Sie haben gedacht, das sei irgendeine so eine...
Ein Furz.
Ein Furz, ja. So ein Wunschdenken. Und ich werde dann da irgendwie schon noch gesenkelt, aber das Leben senkelt ja einem dann schon, wenn man dann ein bisschen zu hoch raus will, dann fällt man dann schon auf die Nase.
Aber du hast dann gesagt, Studium statt Dachziegel und irgendwie verrostete Blech anmalen. Warum dann gerade Arzt? Du hast gesagt, du hast dich entschieden, zum Doktor werden. Warum?
Also, der naheliegende Gedanke ist natürlich, zum Leuten helfen. Und wenn man so ein bisschen erlebt hat, auch vielleicht zur Schattenseite, finanziell auch, vielleicht, obwohl mir nichts gefehlt hat, ich habe nicht empfunden, mir fehlt etwas, aber einfach, wenn man dann auch gesundheitliche Probleme miterlebt hat, ein bisschen zum einfacheren Erfolg gehört, habe ich ein Bedürfnis empfunden, mal anderen Menschen können zu helfen. Und auch für andere Menschen da zu sein, anderen Menschen, ja, von Gott können erzählen. Und ich habe festgestellt, wie die Leute einfach nicht mehr haben wollen in die Kirche, was ich zum Teil sogar verstanden habe. Weil dort haben sie zum Teil auch nicht das gehört, was sie gesucht haben danach. Da habe ich gedacht, ja, also wenn du Doktor wirst, hast du gerade alle Möglichkeiten. Du hast die Leute, die zu dir kommen. Du kannst ihnen körperlich helfen, du kannst ihnen seelisch helfen. Und du kannst ihnen vielleicht auch noch etwas weitergeben vom Glauben.
Das mit dem Händeln ist ja dann weitergegangen während dem Medizinstudium. Hast mit Klavier
gedealt? Ja, da habe ich einen Haufen gehandelt, von Auto gekauft und geschweißt und gepflegt, verkauft. Der beste Handel war der Klavierhandel. Da habe ich Klavier mit Inserat gesucht, habe die Klavier angeschaut, beurteilt, gekauft, und mit einem Freund zusammen haben wir dann die heim in mein Budeli transportiert. Da habe ich die renoviert, schön frisch gemacht, habe auch gelernt, wie man Klavier stimmt. Und dann habe ich die Klavier nachher wieder verkauft. Und mein Zimmer, das ich hatte, hat rundum ein Klavier gehabt. Ist eine Klavierausstellung. Und wenn dann die Leute haben wollen, ein Klavier kaufen für ihre Tochter, zum Beispiel für den Klavierunterricht, haben sie dann können auf diesen vier Klavier vorspielen, haben sie können auswählen, weil sie das wollen. Und das war der lustigste Handel gewesen. Und ist so komplementär zum Dachdecken gesehen noch. Weil Dachdecken, da muss, hat müssen schön Wetter sein. Und beim schlechten Wetter habe ich ein bisschen Klavier gestimmt.
Wie ist der da gegangen in dieser Zeit? Wenn du jetzt zurückdenkst. Aber eben, ich meine, du hast ja dann auch noch auf dem Bau gejobbt und hast in der Garage gearbeitet, genau. Und noch studiert. Ja. Viele verbrechen ja heute einfach am Studium an sich. Die Strenge, das viele Arbeiten, hat dir das nicht gemacht?
Nein, ich habe immer viel vertreibt und ich habe gerne viel geschafft. Ich habe auch zum Glück schon als junger Mann nicht viel Schlaf gebraucht. Und ich hatte auch Freude gehabt, zum Gestalten, zum Machen, wieder Neues ausprobieren. Und mal bin ich Securitas-Wächter gesehen in der Nacht und am Tag habe ich geschafft. Und nach einem Monat hat es mir dann schon langsam angefangen anhängen. Dort habe ich dann schon gemerkt, jetzt hast du irgendwie...
Das beruhigt mich jetzt.
Dort bin ich mal zu Chur durch die Bahnhofstrasse durchgelaufen nach einem Dienst. Und dann habe ich umgeschaut, hat einer geredet. Habe ich umgeschaut, keiner gesehen. Hat der weitergeredet? Habe ich umgeschaut, keiner gesehen. Und bis ich gemerkt habe, dass ich selber geredet habe.
Aha, hast am Schluss noch gemeint, der liebe Gott hat geredet mit.
Ja, ich habe nicht gewusst, wer da mit mir redet. Bin ich so müde, dass ich gar nicht mehr gemerkt habe, dass ich durchgesehen bin.
Und dann bist du dann Doktor gewesen. Und jetzt kommen wir auf ein ganz wichtiges Kapitel. Du bist über ein Jahrzehnt mit der Rega unterwegs gewesen.
Ja.
Als Doktor bist du in den Bündner Bergen etwa um die 1000 oder über 1000 Einsätze geflogen.
Ja.
Retter aus der Luft. Wie müssen wir uns das vorstellen? Bist du wirklich der sie dann dort an den Seilwinden einmal in die Wälder und in die Gletscherspalten runtergelassen haben?
Ja. Und das ist schon so. Wenn man zum Beispiel an einen Doppelherren kommt, ein Velofahrer stürzt ab, irgendwo man fliegt und sieht das Velo und dann sieht man den Verletzten, vielleicht winkt er noch, vielleicht auch nicht mehr, weiss zum Teil nicht, ob er überhaupt noch lebt. Und dann wirst du angehängt an einem Seil, ein dünnes 8mm Trötchen und wirst runtergelassen und da bist du so weit unter dem Heli, das windet nicht einmal mehr recht. Und dann bist du allein mit dem Rucksack, mit einem Schwerverletzten und dann arrangez-vous.
Und dann hast du nie Angst gehabt?
Also so ein gewisser Grundkribbel schon. Angst nicht, wenn ich Angst gehabt hätte. Oder das ist eine Abmachung in der Crew gewesen. Wenn jemand Angst hat, wird abgebrochen, nochmal besprochen, zurück. Man darf nie so etwas machen, wenn man wirklich Angst hat. Aber so ein gewisser Kribbel ist auch noch gut. Das tut auch die Wachheit ein bisschen verstärken. Man ist vielleicht auch besser parat.
Welches war dein schlimmster Einsatz gewesen in diesen 10 Jahren?
Also am schlimmsten ist immer, wenn man verletzte Kinder hat und für Kinder nichts mehr machen kann. Glücklicherweise habe ich nie ein Kind so schwer verletzt gehabt, dass man es nicht mehr hätte reanimieren können. Das bin ich froh. Ja, der Einsatz, der mich am meisten belastet hat, ist mit 4 Bauarbeitern, die bei einem Haus eingeklemmt gesehen sind, die haben die Fassade freischaufeln, freimachen, zum Fassade, zum Mauern betonieren, neu betonieren. Und dann ist der Hang, haben sie ein bisschen ungenügend abgestützt und dann ist der Hang abgerutscht und hat die 4 Männer einfach eingeklemmt und die sind bis zum Hals, der Kopf hat bei allen 4 rausgeschaut, ist noch speziellen Anblick gesehen, verschüttet gesehen und natürlich eingeklemmt, Mühe gehabt mit Schnaufen, Schmerzen und dann zu allen, der Hang ist noch nicht gesichert gesehen, hast irgendwie müssen etwas wagen, hat man mich angeseilt und oben festgemacht, dass man im kritischen Fall, wenn es anfängt, unruhig werden, aufziehen könnte und dann bin ich zu jedem Herren, habe Infusionen an den Kopfvenen gemacht. Und Schmerzmittel gegeben, habe so Infusionen angehängt. Das ist noch wirklich anspruchsvoll gesehen. Weiter, da tut man natürlich dann eine Ambulanz und einen weiteren Heli bestellen und jeder, wo man dann freischaufeln kann, wird dann abgehen und der erste Doktor, der kommt, ist der, der dann auch bleibt, bis zum Schluss üblicherweise. Der managt dann den ganzen Unfall.
Was ist mit diesen 4 Monaten passiert?
Einer ist gestorben, die anderen haben überlebt und sind schadlos, wieder haben sich erholt. Aber einer ist gestorben und dort ist genau in dem Hang ein grosser Stein, der einen Thorax, also einen Brustkorb, so eingequetscht hat, dass er von Anfang an nicht mehr können schnaufen.
Wie ist es für dich als Doktor, wenn unter deinen Händen jemand stirbt?
Das ist absolut grässlich. Das ist so, dass ich zuschauen musste, wie jemand gestorben ist und die letzten Schnappatmungen gemacht hat, ist mir bis jetzt einmal passiert. Und sonst glücklicherweise nie. Meistens ist es so, wenn die Leute noch leben, wenn man kommt, hat man so viele Möglichkeiten, dann kann man meistens in dem Sinne das Leben weiterführen. Dann kann man intubieren, man kann den Kreislauf, man kann die Atmung kann man unterstützen. Das passiert einem selten. Aber bei dem Fall, wo ich wirklich nichts mehr machen konnte, das war wirklich ein Felsen. Der Mann ist abgestürzt, schwerst verletzt. Ein alter Mann. Und der ist nicht mehr bei Bewusstsein gesehen. Und starre Augen, noch ein paar Atemzüge. Und ich habe probiert, zum reanimieren, aber ich bin nicht einmal recht dazugekommen. Und dazu ist der ganze Brustkorb ist noch instabil gewesen. Also es ist von Anfang an aussichtslos gewesen. Das ist sehr belastend.
Kann man das als Doktor überhaupt lernen? Also als Doktor musst du ja eine ganz grosse Portion Empathie haben für dein Gegenüber. Und dann stirbt jemand und dann musst du das wie von dir los haben. Also weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Dann musst du das,
ja, ja.
Und dann musst du das wie von dir wegtun.
Ja.
Kann man das überhaupt lernen im Studium? Das wäre schon eigentlich nicht darauf vorbereitet.
Im Studium lernt man eigentlich schon, sich abzugrenzen. Und das ist schon mal der erste Schritt, dass man sich abgrenzen muss. Das wird einem auch gesagt. Und die Abgrenzung ist eine gute Hilfe, wenn man anfängt als Mediziner. Und je länger man dran ist, desto mehr kennt man auch die Leute. Und vielleicht auch desto empathischer wird man. Und auch die Liebe zu den Patienten nicht mehr zu, was ich erlebe, auch bei Kollegen. Und nachher, ich habe mehr Mühe gehabt später. Direkt nach dem Studium ist mir's nicht so nahe gegangen. Aber dann von Jahr zu Jahr eher immer mehr.
Mhm. Erzähl noch ein paar Geschichten von dieser Rega-Phase. Fing etwas Spektakuläres oder wo dein Herz besonders berührt hat?
Gerne, doch könnte ich natürlich lang erzählen. Eins war ein Bauer im Oberland, weit im Tal entfernt. Und wie sie Bauern sind, die Bergbauern, je steiler, desto lieber, desto besser. Ich weiss nicht, wenn sie dann anfangen, Felswände senkrecht rauffahren mit diesen Traktoren. Aber das war effektiv steil gewesen, und der Traktor ist gerutscht und umgekehrt. Und der hat den Bauer genau eingeklemmt und so ungünstig eingeklemmt, hat er erstens das Knick gebrochen, aber so...
Gut, dann ist er tot.
Nein.
Knickbruch ist nicht gleich tot.
Nein. Okay. Wenn er unter dem C4, unter dem vierten Halswirbelsäule, die Atemnerven gehen oben raus und wenn im unteren Teil der Halswirbelsäule das Knick brichst, dann bist du einfach tetraplegisch.
Okay.
Aber du hast immer noch eine Atmung. Aha. Und wenn du drüber bist, kannst du nicht mehr schnaufen, dann bist du tot. Aber der hat es überlebt, ist dort rund reingeklemmt gesehen. Das ist wahrscheinlich, ist dann gefunden worden. Er ist wahrscheinlich 2-3 Stunden in dieser misslichen Lage dort gesehen, nicht mehr können bewegen. Das ist noch aufwendig gesehen. Auch der Traktor ist instabil gesehen. Man hat den müssen stabilisieren zuerst und dann auch ausgraben, rausnehmen, schauen, dass man nicht noch mehr kaputt macht. Sehr sorgfältig hat er dann geflogen. Und das Interessante ist, ein Jahr später haben wir den wieder in der Rehabilitation in Nottwil getroffen, der gleiche Mann. Und am Anfang hat man gemeint, da gäbe es gar keine Hoffnung. Er hätte mindestens mit einem Arm schon relativ gut können bewegen, mit dem anderen ein bisschen. Ist aber glücklich gewesen, dankbar, hat gesagt, für ihn stimme ich zu leben. Und Untersuchungen zeigen, dass auch nach schwersten Verletzungen die Leute wieder zu einem normalen Lebensglück zurückfinden können.
Gibt es auch einen Einsatz, der dich besonders nervt, dass irgendetwas nicht geklappt hat?
Ja, aufregend tut es einem natürlich, wenn irgendwo in der ganzen Kette, einmal ist ein junger Mann auf einem Militärstützpunkt abgestürzt und dann nachher auch schwerst verletzt, hat aber noch geschnauft. Und dann bin ich hergekommen und ich habe gesehen, dass das zwar eine Rekruterschule gewesen ist, mit allem drum und dran, die haben 50 Liter Sauerstoffflasche gehabt, magst du fast nicht tragen, und eine Maske, aber kein Schlauch, um die Flasche mit der Maske zu verbinden. Also, die haben einfach alle zusammen nichts können machen, weil es das Material nicht gestimmt hat. Und dann, das hat mich sehr mögen, weil bis wir dort sind, ist die wichtigste halbe Stunde ist dann vorbei. Und wenn man dort keine primäre Laienreanimation anfängt, ist häufig die Prognose nicht mehr gut. Mhm. Sepp hat mich auch sehr mögen, so gerade junge Leute mit im Leben oder auch in einer Allee zum Beispiel, wo ich erlebt habe, der junge 25-jährige Mann, wie ich ihn nachher herausgefunden habe, Familienvater mit einem Kind, schöne, tolle, kleine, herzige Familie. Und ja, eine Allee und die Sonne hat geschonnen vor Seiten und hat einen älteren Herr, der Auto gefahren ist, geblendet und so das Flackern vor Sonne. Darum, seither habe ich keine Freude mehr an diesen Alleen. Das Flackern hat der Töfffahrer nicht gesehen und überfahren. Und das sind so Sachen, wo ich denke, das hätte nicht passieren müssen.
Ich habe vorher schon nach der schlimmsten Geschichte gefragt. Erzähl mir noch das schönste Erlebnis.
Eines meiner schönsten Erlebnisse war, wir sind gerufen worden, es war so Nachmittag, schönes Wetter, toller Flug, und da hat es geheissen, ja, Reanimation, Pilot hat gesagt, ja, das ist sowieso im Eimer, so wie das tönt, aber gehen wir her, haben gesagt, ja, gehen wir her. Wir sind zum Glück gerade beim Heli gesehen, wir haben gerade können laufen lassen, starten, sind 7 Minuten später dort gesehen, aber die Reanimation ist schon etwa eine halbe Stunde gelaufen vorher, ist auch ein Doktor dort gesehen, und der Kollege hat gesagt, los, wir müssen abbrechen. Wir sind uns alle eins. Wir haben jetzt nur noch durchgezogen, weil wir gewusst haben, ihr seid unterwegs. Dann habe ich gesehen, ja, also optimal haben sie es eben nicht gemacht. Ich habe gesagt, komm, gib mir doch jetzt ein Viertelstündchen. Das kommt jetzt auch nicht mehr drauf auf, das Viertelstündchen. Und dann habe ich dann intubiert und Adrenalin defibrilliert, Thoraxkompressionen, so alles, was man muss machen. Und dann 5 bis 10 Minuten später ist das Herz angesprungen, wie ein Motörchen, wie wenn man einen TÜV laufen lässt. Und mein erster Gedanke war, oh, jetzt wahrscheinlich habe ich jetzt einen Hirntoten produziert oder irgendeinen Behinderten. Und habe gedacht, nichts mehr gehört. Eine Woche später ins Spital angerufen, gefragt, nach dem Namen gefragt. Und ja, verbinden sie gerade. Und dann habe ich gedacht, jetzt rede ich dann wahrscheinlich mit dem entsprechend behandelnden Kollegen, Doktor in der Intensivstation. Und dann nimmt er persönlich ab. Ich habe ja seine Stimme nicht gekannt. Dann habe ich gefragt, ja, wie ist Ihr Name? Hat er gesagt, so und so ist mein Name. Und wer sind Sie? Hat er gefragt. Dann habe ich gesagt, ja, Sie kennen mich nicht. Ich kenne sie auch noch tot. Und dann hat er gesagt, ah, Sie sind der, wir müssen uns kennenlernen. Und dann habe ich gesagt, ja, noch so gerne. Dann ist er vorbeigekommen. 2 Wochen später war er wieder voll am Arbeiten. Also 100%
arbeiten. Vor Tod jetzt schon wieder arbeiten.
Als Übersetzer. Übersetzungsbüro gehabt. Und hat mir ein Gläschen Honig gebracht. Und nachher ist jedes Jahr am 16. April ist auf seinen ersten Todestag und Wiederbelebungstag hat er mir ein Gläschen Honig gebracht.
Grundsätzlich, was ist für dich das Schöne an der Rega?
Das Teammässige, miteinander zu arbeiten, ist etwas vom Eindrücklichsten und Schönsten überhaupt. Und das habe ich so mit dieser Intensität nie erlebt. Und man ist voneinander abhängig wortwörtlich auf Leben und Tod. Weil, wenn der Pilot oder der Flughelfer nicht richtig schaffend, dann kann das Leben vom Doktor kosten. Und wenn der Doktor sich falsch verhaltet, kann das effektiv auch die ganze Crew gefährden. Darum auch das Zusammenarbeiten Hand in Hand, das sind für mich wunderbare Erlebnisse gewesen. Dann natürlich Leute retten aus miesesten Situationen, und immer, das ist dann immer ein grosser Ehrgeiz, den man hat, und man versucht dann alles gehen, noch schneller, noch besser reanimieren und einfach zu optimieren vom Wiederbeleben und auch zu optimieren vom Komfort letztlich, auch den Schmerz behandeln. Einmal habe ich sogar übertrieben. Jemand ein Bein gebrochen gehabt, nicht schlimm. Also es tut schon weh, ein Bein gebrochen. Aber dann gewusst, ich muss mit der Winde nehmen, ist ein recht schlechter Gelände gewesen. Und gejammert, tut immer noch weh. Und dann hat er ein Schmerzmittel gegeben. Und eine Kombination, die ein bisschen gefährlich ist, und tatsächlich hat er nicht mehr geschnauft. Und ich habe einem Pilot gesagt, ich bin dann schnell fertig, ich nehme den schnell und dann gehen wir. Er war immer noch im Kreisen gewesen. Dann haben wir natürlich beatmen und den grossen Koffer nicht dabei gehabt, müssen mit meinem Ersatzzeug noch beatmen. Und nach einer halben Stunde ist dann der wieder gekommen. Haben wir Gegenmittel können spritzen. Ist alles gut rausgekommen. Aber,
ja, eine halbe Stunde reanimieren, da bist du ja tot nachher.
Ohne Thoraxkompression. Ah, okay. Also, der Kreislauf ist gut gewesen. Haben nur ein bisschen unterstützen, beatmen.
Ah, okay.
Das ist, wenn man vor Anästhesie kommt, keine Hexerei. Muss noch ein bisschen schauen, dass er nicht erbricht. Sonst muss man ein bisschen, Datenweg sauber machen. Und dann ist er wieder gekommen. Und das erste, was er gesagt hat, ich habe Schmerzen, habe ich gesagt, ich gebe Ihnen jetzt mal nichts mehr.
Du hast deinen Teil gehabt für heute.
Genau.
Jetzt weiss man, die Töchter arbeiten keinen viel. Du hast ja dann auch Familie gehabt, bist mit Claudia verheiratet. Wie lebt man mit dem Stress vom Doktor sein? Wie hat das eure Ehe auch belastet?
Es hat zwischendurch die Ehe belastet. Die Abwesenheit ist eins, aber auch die Spannung, die man zum Teil einfach auch mit heimnimmt und der Erschöpfungszustand. Aber umgekehrt hat es auch dank dem Beruf uns auch sehr viel gegeben als Familie. Und gerade wo ich bei Regen gesehen bin, ist Claudia sehr häufig mit den Kindern vorbeigekommen. Wenn kein Einsatz war, haben wir dort Würstchen gebraten, zum Mittag zusammen gegessen. Und die Kinder haben das natürlich dann miterlebt. Der Heli ist auch noch schön und dramatisch gesehen. Im Beruf haben wir es gleich gemacht. Im Spital war es ein bisschen schwieriger gewesen. Aber in der Praxis sind meine Kinder immer wieder in die Praxis gekommen, haben wieder Sally gesagt und wie hast du es und wie läuft es und von der Schule erzählt. Und dann habe ich gesagt, jetzt sollte ich wieder einen Patienten anschauen oder willst du anschauen? Ja, ich muss auch zuerst in die Schule, nachher hilft er dann schon.
Ja, habt ihr als Ehepaar irgendwelche wie Leitsätze gehabt? Also weißt du, irgendwelche wenn, dann? Also
ja,
wenn ich spüren, dass ich unzufrieden bin, lege ich es auf den Tisch. Oder weißt du, irgendwelche Sachen, irgendwelche so Leitsätze für die Hygiene der Ehe?
Haben wir schon gehabt und die haben wir dann auch mal immer wieder umgebaut. Weil, wenn ich natürlich, oder wenn jemand ausgelaugert ist, heimkommt und dann tiefgründige Gespräche über Umgangsformen geht dann nicht. Dann muss man halt das Gespräch irgendwo dann machen, wenn es dann passt. Beispielsweise. Und ein wichtiger Grundsatz, es ist nicht gegeneinander gerichtet, wenn jemand einfach nicht mehr mag oder auch nervös ist und vielleicht auch ein bisschen kurz abgebunden, sondern dann braucht der Moment, sich zu erholen. Dann haben wir praktisch kein Hobby mehr allein. Wir haben miteinander, sind wir in Bergen, sind wir gelaufen, wandern, haben wir viel gemacht. Aber alle Zeit, die wir hatten, haben wir miteinander verbracht. Ich wäre viel gerne auch mit Kollegen ein Bierchen trinken. Ich habe das sozusagen nie gemacht. Sondern wenn ich daheim war, bin ich daheim gewesen. Und obwohl müde, ich bin da gewesen von den Kindern.
Ihr seid 37 Jahre geheiratet. Wenn du jetzt zurückdenkst, was sind die grössten Fehler gewesen und was sind die guten Sachen gewesen, die ihr miteinander gemacht habt in der Ehe?
Also im Nachhinein ist immer, was ist Fehler, was ist Chance, ist schwierig zu urteilen. Ich habe es lange als Fehler empfunden, dass ich Hausarzt geworden bin. Wegen der Belastung, wegen dem Druck und wegen der vielen Abwesenheiten habe mir jemand überlegt, ob ich mich soll schauen, dass ich eine Stelle habe, wo ich ein bisschen ruhiger hätte. Was nachher aber letztlich zum Segen geworden ist, weil wir haben so viel können machen, wir haben uns so können bewegen und so viel gestalten können als Familie, wo wir sonst nicht hätten können. Fehler, wahrscheinlich ein paar Mal hätte ich ein bisschen mutiger nächste Schritte machen sollen. Ich bin zu lange allein Hausarzt gewesen. Ich hätte sehr früh in eine Gruppenpraxis gehen, respektive die aufbauen. Ich habe zu lange zugeschaut dort. Dann miteinander in der Beziehung, wir haben eigentlich sehr viel geredet immer und wir haben aufgearbeitet, was gesehen ist. Und, ja, also meine Frau würde wahrscheinlich sagen, ja, du hättest vieles anders machen sollen. Stimmt sicher. Aber ich glaube, wir haben am Schluss immer wieder den Rang gut gefunden und haben sehr gute Ehe dürfen haben, all die Jahre.
Du hast ganz am Anfang gesagt, du hast dich entschieden, zum Arzt zu werden, um den Menschen zu helfen. Warum die Leidenschaft zum anderen helfen? Woher kommt das?
Also ich glaube, letztlich ist es in jedem von uns drin. Die Frage ist auch...
Das machen sie einfach nicht alle.
Ja. es machen es nicht alle und viele Leute sind halt sehr viel mit sich beschäftigt. Solange ich mich um mich selber herumdrehe, werde ich nicht glücklicher. Glücklich werde ich dann, wenn ich lerne, vor anderen da zu sein. Von mir ist es sehr früh einfach bei mir gesehen und auch als Christ. Es ist Teil vom Glauben, da sein von den anderen. Weil, nicht nur, weil es in der Bibel steht, ich bin überzeugt, das ist, gerade bei einem Christ ist das einfach ein Teil von seinem Herz, da sein vor anderen und sein Leben nicht auf sich selber konzentrieren, sondern sein Leben aufzuwittern, auf andere Menschen, die einem auch brauchen. Und das ist sicher, dass der christliche Glaube ist das, was mich am meisten geprägt hat.
Ist das auch eine Art Motor oder Motivation gewesen für euer Engagement in Nepal? Ihr seid als Familie 2 Jahre in Nepal gewesen, genau. Dort gelebt und ein Spital geleitet. Ist das gleiche Motivation?
Genau. Wir haben in Nepal geschafft, sind vorher und nachher auch immer wieder, sind im Moment auch wieder dran, uns engagieren, mithelfen, Leute zu vermitteln, Spital aufbauen, auch finanziell unterstützen, wo es ganz konkrete Aufgaben gibt, nicht einfach ins Leere. Ja, das ist die Motivation gewesen, ein Teil von unserem Leben für die Menschen herzugeben, die auf der Schattenseite leben, die es nicht so gut haben wie wir und wo, ja, wo sich nicht um noch mehr mhm. kümmern, sondern wo sich um das ganz nackte Überleben müssen kümmern und sich Sorgen machen, ob sie überhaupt ihre eigenen Kinder ernähren können.
Warum Nepal? Es gibt ja noch mehr so Flecken auf dieser Welt. Warum hat es gerade Nepal bereicht?
Ja, das ist im Nachhinein noch schwierig zu erklären. Klar, wir wollten in ein Land gehen, wo es noch nicht so viele Christen gegeben hat, weil wir gesagt haben, wir wollen als Christen dort sein, als Christen auch Gottes Liebe zeigen. Das ist ein wichtiger Faktor gewesen, dass wir auf Nepal gegangen sind. Und dann auch ein Land, das wirklich arm ist. Und Nepal hat damals eine Lebenserwartung von 4,55 und ist eines von den absolut ärmsten Ländern überhaupt auf der Welt, wo wir gegangen sind. Und nicht in ein Land, das es gut hat, noch besser, sondern wir wollten da sein von denen, die sehr arm sind, um denen helfen. Und darum sind wir auch in Nepal selber, nicht in die Hauptstadt, sondern wir wollten rausgehen, fort, dort, wo die Not ist, wo die Leute benachteiligt sind.
Wie muss man sich die Situation dort vor Ort vorstellen?
Also man kennt ja so die Lehmhütte, das ist eigentlich so ein das Bild, das man hat. Die Leute, die davor höckeln und dann mit der Sichel gehen Gras abhauen. Sie haben, jedes hat 2, 3 Kuhli und ein Haufen Kinder in jeder Familie. Und jeder ist mehr oder weniger Selbstversorger und ist damals erst langsam am Aufbauen gesehen. Schule, Bildung, der ganze dritte Sektor, Medizin, ist dann erst mit den Jahren langsam aufgebaut worden. Er ist jetzt aber ganz an einem anderen Ort als damals. Hat aber der typische Nepali Charakter immer noch weitgehend behalten.
Wie ist das für den Rest der Familie gewesen, in Nepal zu leben? Wie haben die Kinder erlebt?
Wunderschön. Wunderschön. Für die Kinder ist zu Hause gekommen, schwierig gewesen. Also sich wieder zu integrieren da. Ich weiss noch, wo wir zuerst mal in die Schule gegangen sind, mitten haben wir es in der Schule abgegeben. Da. Und dort ist Nepal ist so eine Tutorialgruppe gewesen. Alles eine Familie. Man ist miteinander gewesen, man hat miteinander gelebt. Das ist eine Harmonie gewesen, weil man hat Not gesehen und hat gewusst, was man hat, wenn man es schön hat. Und darum hat man es auch geniessen, ganz anders geniessen und wertschätzen. Man hat keine Ablenkung gehabt, kein Fernsehen, keine Nepali Zeitung pro Tag vor 6 Rupien habe ich die bestellt und dann habe ich die Nepali Zeitung gehabt. Das ist eigentlich meine einzige Nachricht, die ich gekriegt habe. Und dann kommt man zurück in die Schweiz und plötzlich sind da Spannungen, Gruppen Buben, jeder will der Beste sein, oder so das Platzhirschverhalten unter den Buben, wie es häufig ist, und unsere Buben sind überhaupt nicht gefasst gewesen auf das. Mhm. Und dann auch auf das Negative und böse Worte brauchen, die sind aus allen Wolken gefallen. Es war eine böse Bauchlandung gewesen. Und der eine, der heimgekommen ist, am ersten Mittag, nach dem ersten halben Tag, ist er heimgekommen und hat gesagt, «Hört Mami und Papi, also, wie die sich da verhalten, glaube ich, bis in einer Woche geht doch nicht einer mehr in die Schule. Er hat immer noch gemeint, die Schule sei freiwillig. Weil in Nepal sind sie freiwillig gegangen und sind traurig gewesen, wenn sie nicht haben können.
Wie beobachtest du unsere Gesellschaft heute? Also, macht ein voller Teller 2 bis 3 Mal am Tag einfach träge? Also, weißt du, was ich meine? Eben, und das heißt, wenn man die Leute in Armut, das habe ich auch schon gemerkt, wenn ich auf der Welt irgendwo herkomme, auf Jordanien oder irgendwo, sie haben nichts, aber sie geben noch die Hälfte von dem nichts. Oder einfach, sie geben einen Teil vom Herz. Ja. Also, da ist in der Schweiz zum Teil wahrscheinlich recht erbärmlich in dem Bereich. Oder wie ist deine Beobachtung?
Ich glaube auch, und so, die Lust auch etwas anderes zu erleben, etwas anderes zu machen, so das Sättigungsgefühl, wenn die Leute einfach gesättigend rumlaufen, ich sage nicht glücklich, aber so einfach satt und satt, ich weiss alles, ich muss nichts mehr neu wissen, ich bin nicht mehr interessiert an Neuem, nicht mehr gespannt. Das ist auch etwas, was ich mir bis heute schwer tun. Man ist auch nicht offen für neue Wege, etwas neu zu machen, oder? Ja, man hat es immer so gemacht und solange alles läuft, im Schnürli so genannt, geht man so weiter, aber es hat auch da natürlich sehr viele Leute, die spritzig und frisch sind. Also wahrscheinlich eine Übersättigung ist schon bei vielen da. Aber ich glaube, viele Leute da merken auch, dass es Möglichkeiten, etwas zu gestalten, auch nutzend.
Etwas, was ich gelesen habe, das muss man jetzt erklären. Also dort, wo ich war, in Nepal, ist im Wald nebenzu, haben Tiger gelebt und ihr habt giftige Schlangen im Haus gehabt. Oh, das schudert mich gerade. Erzähl.
Ja, wir haben immer gerne Tierli gehabt, dann haben wir mal den Splin.
der Bub bringt den Tiger ein, genau.
Haben wir mal den Splin gehabt, haben zwei Geissli gekauft. Und das ist auch noch eine glatte Anekdote. Das eine Geissli ist dann eigentlich alt genug gewesen, um Mami werden. Und dann nachher habe ich gedacht, so, jetzt ist mein Sohn langsam im Alter, dass man das erklärt. Und dann bin ich mit dem Geissli dann zum Bock gegangen. Und dann nachher hat er dann das Prozedere hier angeschaut. Aha. Und dann gesagt, du, ist das bei den Menschen auch so? Auf alle Fälle ist meine Aufklärungskampagne ist dann gescheitert. Er hat nicht mehr wollen hören. Bei dem ist dann auch geblieben. Nein, nicht ganz. Aber dann haben wir die Geissli im Stall nebendran gehabt und dann haben wir tatsächlich einen Tiger auf dem Gelenk gehabt. Also nicht einen grossen Tiger, nicht einen kleinen. Und der ist, ja, wir haben gewusst, der ist irgendwo rum. Man hat ihn gehört brüllen. Man hat das auf ihn gekannt. Die sind dort bekannt. Und dass die dort jemanden durchwandern. Und der hat gemerkt, dass es dort einen feinen Braten hätte. Mm. Und dann hat er durch ein kleines Loch reingegriffen mit seinen Pfoten und hat die Geissli zum Loch rausgerissen und getötet. Und am Morgen, als ich raus bin, sind beide tot gewesen.
Und die Schlange?
Die Schlange ist durch das Chemie runtergekommen, haben wir dann aber rekonstruiert. Die hat über das Dach das Chemie runter. Und das Lustige ist, ein Männchen und ein Weibchen. Also sind zwei gewesen.
Und dann haben sie auch wieder eine Aufklärung gemacht.
die habe ich dann nicht können einsetzen zum, von der Aufklärungsunterricht. Wir sind dann das Chemie runter, haben sich dann eingenistet dort. Und in der Nacht, mal, wo ich heimgekommen bin vom Dienst, in der Nacht, am Eis, alles friedlich am Schlafen daheim. Ich will ins Badzimmer noch zum Duschen und Zähne putzen. Und dann läuft so ein dickes Ding, kreucht unter meiner Fuß durch, bin fast draufgestanden. Und natürlich ein tiefer Schock. Und dann habe ich sofort die ganze Familie geweckt und alle in ein anderes Haus gebracht, ins Gästehaus, das wir dort hatten, und haben das ganze Haus durchsucht nach dieser Schlange und haben sie nicht gefunden. Nach drei Tagen sind wir einfach wieder zurück. Drei weitere Tage später, plötzlich kommt die Schlange zum Loch vor der Wand raus. Und hat es gerade jemand beobachtet. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist der Moment, habe den Stecker genommen und habe die Schlange einfach erschlagen. Ja, ich weiss, es sind auch Tiere, die man sollte schonen. Ja, ja. Ich habe einfach keinen anderen Weg gefunden. Familie dort. Ja. Und dann haben wir die Schlange dann gebracht, einen Schlangenspezialist, und der hat gesagt, das sei ein Crate. Und Crate sind ähnliche Kobra eigentlich von Gefährlichkeit her, sind aber kleiner. Und was der Nachteil ist bei diesen Crate, sie haben zu kalt und dann gehen sie in Bett. Und wenn es im Bett warm ist, und dann musst du einfach, und dann nisten sie sich ein, und solange du ruhig bist, machen sie nichts. Wenn du dich bewegst und irgendwo einklemmst, dann nachher,
zack,
nehmen sie die. Wir hatten einen Fall, wo eine Mutter mit drei Kindern im Bett sind, alle drei Kinder tot gewesen, und ihr hätten wir das Bein amputieren nachher. Also die sind wirklich gefährlich. Und dann, auf alle Fälle, eine Stunde später ist dann die zweite rausgekommen. Zum gleichen Loch. Dann habe ich dann den Schlangenspezialist geholt, der hat gesagt...
Ja, aber wie erschlagen? Sorry, ich muss einmal fragen, wie erschlagen? Wie?
Ja, dann muss, wenn sie natürlich schnell kriecht am Boden, ist schwierig. Aber Beide. Sie ist über ein Gestell, wo wir die Lebensmittel hatten. Und dann habe ich so die Büchsen, oder, mit Reis und Teigwaren. Und zwischen zwei Büchsen, wo sie zwischen zwei Büchsen durch ist, habe ich genau zwischen zwei Büchsen geschlagen. Und dann muss man etwa von Kopf bis Schwanz nach einem Drittel schlagen.
Hallo,
dort ist das Herz.
Jetzt lernen wir noch etwas.
Ja. Dort, wenn man dort schlägt, wenn man den Kopf abschlägt, dann kann noch lang beißen. Aber wenn man sie dort verwischt, dann hat man sie am schnellsten kaputt. Ja, und dann ist die zweite Führer gekommen, dann habe ich den Schlangenspezialist geholt und dann ist er mit Händchen gekommen. Aber der Kerl hat natürlich geschumpfen mit mir, dass ich sie getötet habe, aber selber nicht gewogen, sie anzugreifen. Und dann ist sie am Boden rumgekrochen und dann habe ich einen Bachstein genommen und habe sie dann einfach gerade auch noch. Und gesagt, wenn sie du nicht verwischst, mache ich sie kaputt. In dem Haus gibt es keine Schlangen mehr. Aber draussen auf dem Compound haben wir natürlich schon so Red Snake, so blind, grosse, blind, zwei Meter, wie Blindschleich, aber zwei Meter, sind schöne Tiere, also mit denen, die haben wir jeden Tag gesehen. Und,
ja.
Aber die Giftigen sind natürlich dann nicht gut.
Kommen wir wieder zurück in die Schweiz. Also mich schudert immer bei Schlangen und so, da bin ich draussen. Rico, bei dir ist es ja nicht bei einer Praxis geblieben. Du hast heute 6 medizinische Zentren aufgebaut. Also immer noch der Händler, wie früher.
Genau. Ja, ich habe gerne eine Änderung, ich habe gerne ein neues. Und vor allem, wenn jemand sagt, das kann nicht funktionieren, die Lust zu mir doppelt, das eben gleich zu zeigen, dass es gleich geht. Ja, wir haben aus einer Praxis haben wir ein Center gemacht in Meierfeld und haben dann ein zweites in der Nähe und dann eigentlich dann immer noch anfragen. Häufig Behörden, die gefragt haben und einmal ist eine Praxis, wo Konkurs gegangen, haben wir die übernommen, weil die Versorgung dort nicht mehr gewährleistet war. Und dann einmal ist im Kanton Zürich, in Männedorf, sind wir auch angefragt worden, ob wir Interesse hätten. Und so haben wir mittlerweile 6 Standorte in 3 Kantonen und etwa 45 Ärzte.
Bist du lieber Unternehmer oder Hausarzt?
Hausarzt. Ich würde gerne weiterhin als Hausarzt arbeiten, aber Belastung, 70 Stunden Hausarzt sein, merke ich einfach, dass würde ich, hätte ich wahrscheinlich nicht durchgestanden. Jetzt bin ich immer noch Hausarzt, mache es gerne, aber ich staune schon über Kollegen, die das jede Woche 70 Stunden können. Und das über Jahre. Ich könnte es, glaube ich, nicht. Das ganze Leben. Mhm. Jetzt ist die Kombination gut, noch Geschäftsmann nebenbei, da fühle ich mich wohl, so in dieser Kombination.
Man sagt, du sagst direkt ein guter Diagnostiker, dass du dann irgendwie einmal an einem Patienten oder an einer Patientin nicht nur körperlich etwas sagst, sondern auch sonst ins Leben einredest. Haben es die Leute gern, wenn man auf den Schwanz steht?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe ganz lustige Reaktionen erlebt und mehr gute als negative. Häufig sagt man es schon erst dann, wenn man erstens die Autorität hat, wenn man auch merkt, dass die Leute wollen mehr hören und sagt es nicht einfach lieblos, wirft es den Leuten in den Kopf. Die Art, wie man sagt, ist noch wichtig. Aber häufig sind Leute auch dankbar gewesen, haben mal jemandem gesagt, los, die Schmetterlinge, die jetzt du erzählst, mit dieser Dame dort, das ist einfach ein Stumpfsinn. Jetzt schliessest du das ab und du verbesserst wieder die Beziehung zu deiner Frau. Du verlierst so viel im Leben, wie du dir nicht bewusst bist, jetzt in deinem komischen, verliebten Rausch, den du hast. Mit diesen Worten. Nächsten Tag hat er mir angerufen und gesagt, du hast recht gehabt. Und hat durchgezogen. Ich habe immer Freude, wenn ich jetzt die heute Hand in Hand gesehen spazieren durch Meierfeld, die zwei.
Was ist dein Antrieb, dein Motor? Warum hilfst du gern anderen Menschen?
Ich habe Freude, wenn es Leuten besser geht. Es geht auch mir besser. Wenn jemand lacht, lacht man mit. Wenn es jemandem besser geht, geht es einem auch besser. Es steckt da. Es ist auch unsere Aufgabe als Christen. Ich glaube, es wäre die Aufgabe von jedem Mensch, für andere da sein. Es nehmen es nicht alle gleich ernst. Aber ich glaube, es ist primär unsere Aufgabe als Christen, für andere Menschen da zu sein und anderen Menschen das Leben zu verbessern. Letztlich, das ist die gleiche Frage wie, warum zeugt es mich in die Notfallmedizin? Ich kann es nicht sagen, es ist irgendwie, meine Frau, warum musst du da die Halbtoten zusammen sammeln? Ich kann es nicht sagen. Und es gibt im Film, wo in New York die Gebäude zusammengeheizt sind, genau die Frage auch beredet zwischen diesen Feuerwehrleuten, warum musst du es machen? ich weiss es nicht, ich muss es einfach.
Jetzt, wenn man so viel Einsatz gibt, so viel krampft, so viel krüppelt für andere, vergisst man sich da manchmal selber?
Ja, ganz klar. Sich selber zu vergessen, ist wahrscheinlich die grösste Gefahr und auch der grösste Fehler, um auch Langzeit gesund zu bleiben und damit auch Langzeit den Leuten können zu helfen. Weil wenn man sich selber vernachlässigt, irgendwann geht es einem nicht mehr gut und irgendwann kann man auch anderen nicht mehr helfen.
Und was machst du konkret dagegen?
Also, für mich ist sicher die Familie eine der wichtigen Ressourcen gesehen. Für mich ist Gott eine wichtige Ressource und auch Bewegung. Ich habe viel mit Bewegung können verarbeiten, mit Laufen in den Bergen, Ruhe haben, Stille haben. Und wenn es auch nur Stunde oder zwei gesehen sind, auch gerne mal einfach an der Rhein sitzen, auf einen Stein und schauen, wie das Wasser runterfließt, eine halbe Stunde und sonst gar nichts. Ruhe, Stille, tut mir sehr gut.
Du hast gesagt, Gott ist eine Ressource. Was heisst das konkret?
Für mich ist Bezüglich zu Jesus Christus sehr zentral, als Kind schon. Ich habe schon, als ich 7 gesehen bin, hat mal irgendjemand von Jesus geredet und dann, ich habe einfach gewusst, mein 7, den muss ich kennenlernen. Der ist einfach gut. Ich habe es gespürt, der ist einfach gut, den muss ich kennenlernen. Und dann bin ich dann mal meine Mutter gefragt, wo der Sekt, ob der auch mal käme. Sie reden jetzt immer von dem. Hat sie gesagt, ja, nein, der Sekt gestorben. Dann hat sie gesagt, jetzt haben wir ihn gerade verpasst. Hat sie gesagt, nein, ist schon vor 2000 Jahren. Aber er lebt trotzdem. Und dann bin ich gerade gar nicht mehr draus gekommen. Und dann nachher, bin ein kleiner Bub, und dann habe ich gesagt, ich will das nachlesen. Hat sie mir eine Bibel gegeben, also habe ich eigentlich gelernt lesen. Und dann habe ich als 7-Jähriger angefangen, die Lutherbibel zu lesen. Luther 1912.
Ja, ganz alt, ja.
So habe ich gelernt lesen. Und die Beziehung zu Jesus ist durch das sehr direkt auch persönlich gewachsen. Und für mich ist das heute dann sicher auch mein Leben die wichtigste Ressource gewesen.
Ihr sind, obwohl es eigentlich genug Geld auf eurem Konto gehabt, jahrelang mit einem alten Karren rumgefahren. Jetzt kommt auf einmal noch die Demut, die Bescheidenheit ins Spiel. Warum immer noch der alte Karren?
Ja, da der alte Volvo mit 440'000 ist er wirklich durchgesehen. Und auch vorher, der vorher hat auch 440'000 gemacht. Das ist ein Toyota Previa gesehen. Und Bescheidenheit ist, glaube ich, ein wichtiges Merkmal, wo ich nicht nur davon rede, sondern wo ich auch leben möchte. Jetzt habe ich dummerweise von einer Patientin ein Auto fast geschenkt gekriegt, aber ich fühle mich einfach an BMW, aber irgendwie fühle ich mich einfach nicht wohl. Es ist nicht, es passt nicht zu mir. Und die Leute sagen immer, das spielt doch keine Rolle, jetzt fährst du doch mit dem Karren, ist ja auch nur ein Auto. Aber für mich Bescheidenheit auch, wie man lebt und auch, dass man nicht einfach nur verschleudert, was man gekriegt hat, weil ich bin von dem, was ich habe, nur der Verwalter. Gehören tut das meinem Schöpfer.
Ziel und Wunsch für dein Leben?
Ja, ich habe eigentlich immer so gelebt. Mal hat mir jemand gesagt, er sei ein Sportzünder. Und dann habe ich gesagt, das ist eine gute Sicht. Dann hast du noch Chancen zum Zünden. Und es gibt Leute, da denke ich, wenn du nur ein Sportzünder wärst und irgendwann mal tätest zünden und das, was auf deinem Leben steht, auch ausleben. Und darum nenne ich mich Sportzünder. Und ich hoffe immer noch, dass ich irgendwann zünde. Und ich habe wahrscheinlich fast mehr Visionen, Träume, als ich jung gewesen bin. Weil es ist durch die Beziehungen, die man hat, durch das, was man alles gesehen hat, auch viel mehr möglich. Und ich kann mir nicht vorstellen, jetzt bin ich fast 60, wie ich mit 70 irgendwo soll am Ende von meiner Tätigkeit sein. Ich werde, so wie ich es heute sehe, möchte ich noch einen Haufen erleben und sehen und bewegen und machen. Und Träume für mein Leben, ja, ein Traum, ich hätte immer mal lernen fliegen, und so Privatmotörli, so Flugzeugli, ich habe mit der Regen natürlich sehr viel dürfen fliegen, aber selber mal mit so einem Motörli rumfliegen, das Prüfen würde ich eigentlich noch gerne machen. Das wäre noch so ein Träumchen, ja.
Rico, ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute, viel Visionen, viel Kraft und immer genug Luft unter deinen Flügeln.
Danke, 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 Martin.
und natürlich auch euch viel Aufwind. Und merci, dass ihr den Podcast gehört habt. Noch mehr über den Rico, unter anderem in einem Rega-Heli und auch mit seiner Frau Claudia zusammen, gibt's im Fenster zum Sonntag Talk. Den Link zu der Sendung habe ich euch in den Shownotes hergeschrieben. Dort auch ein Haufen andere Podcasts, die ERF Media produziert. Zum Beispiel im «Endlich Leben» geht es eben um die Endlichkeit. Man weiss es ja nie. Interessante Leute erzählen dort ihre Geschichte. ERF Media finanziert sich übrigens mit Spenden. In den Shownotes auch der Link für eine Spende. Danke vielmals jetzt schon. Wenn euch unsere Podcasts gefallen, dann weitersagen, einen Daumen nach oben geben und natürlich auch abonnieren. Merci fürs Dabeisein. Und alles Gute euch. Fenstergespräche. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Mehr Info in den Shownotes und auf erfmedien.ch/podcasts.